Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, heute ein Interview mit dir zu teilen mit der wunderbaren Dana Schwand, die Expertin ist für modernes Ayurveda und die jetzt gerade ihr neues Buch veröffentlicht hat, ziemlich genau heute am 20.03. Dein Neuanfang mit Ayurveda, wo es darum geht, ja, wie wir Ayurveda in unseren Alltag integrieren können, wie wir eine liebevolle Beziehung zu unserem Körper entwickeln können und wie wir wirklich unseren Körper auch dafür nutzen können, um in unser ganzes Potenzial zu kommen. Und in diesem Interview erzählt Dana sehr viel auch von ihrer eigenen Geschichte, wie sie es geschafft hat, ihre Beziehung zu ihrem Körper zu verändern und ja, wie wir wirklich diese Wissenschaft des Ayurveda in unser modernes Leben übersetzen können. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du mir deine Erkenntnisse, deine Gedanken zu diesem Thema bei Instagram dalässt, @LauraMarlinaSeiler, und wir uns da austauschen können. Und ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören mit Dana Schwand. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz wundervolle Frau im Podcast begrüßen zu dürfen, die ich persönlich schon sehr, sehr lange kenne. Und wir hatten immer wieder gesprochen, wann und wie wir das Interview machen. Und jetzt haben wir uns heute endlich zusammengefunden. Und ich freue mich riesig, dass Dana Schwand heute hier im Interview ist. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, es ist so schön, da sein zu können. Und toll, dass wir es jetzt geschafft haben. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch. Wie geht's dir?
Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, also eigentlich gut, ich muss das immer so trennen, weil mir geht es so innerlich, so vom Herzen weg, geht es mir großartig und mein Körper ist so, hat so ein bisschen eine Frage gerade, wo er abbiegt, ob er tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit auf dem Sofa braucht oder ob wir jetzt durchstarten, aber ich werde jetzt das Mantra. Ich bin gesund.
Ich bin gesund. Ich habe Dana gerade erzählt im Vorgespräch, dass ich immer, wenn ich merke, dass da nur eine Erkältung kommt, ich dieses Mantra, ich bin gesund, wie runterbete, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache, im Kopf die ganze Zeit, ich bin gesund. Und Paul und ich haben immer schon so dieses, wenn einer von uns beiden sagt, irgendwie, ich glaube, ich kriege einen Schnupfen, der andere, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Also ist wirklich bumm. Funktioniert. Ja. Ich hatte da ganz kurz eine Anekdote. Ich hatte vor 3 Wochen hatten wir dieses große Live-Event zu Rusu. Und es war der Tag, da habe ich mich, glaube ich, so gefühlt wie du dich jetzt. Also so dieses, ich glaube, ich werde richtig krank, hatte ich so dieses Gefühl. Ja. Ich war erschöpft, mein Kopf. Und ich war so, es geht heute einfach nicht. Und dann habe ich wirklich, beziehungsweise am Tag vorher schon los, ich habe die ganze Zeit einfach nur Licht in meinen Körper und die ganze Zeit, ich bin gesund. Und es hat funktioniert und ich war wirklich...
Ja, cool.
Also top in Form dann abends. Aber super. Es war so kurz, wirklich so bis auf die Minute. War ich mir noch unsicher, aber es hat dann funktioniert. Also deswegen ja, danke, dass du dir trotz dem gerade die Zeit nimmst fürs Interview. Ich freue mich riesig, mit dir zu sprechen.
Okay.
Wie sieht deine Morgenroutine aus?
Ich bin immer ein bisschen verhalten, die zu teilen, weil ich glaube, die ist ein bisschen abschreckend für Leute, die denken, ich bräuchte mal eine Morgenroutine.
Egal, ich liebe diese Frage, weil ich das so spannend finde. Also.
Ja, super spannend. Also ich stehe um 4.44 Uhr auf, weil ich ein Fable habe für so verrückte Zahlen. Und dann trinke ich mein Wasser. Freue mich über eine vollständige Darmentleerung, wenn ich hier so offen darüber spreche. Und dann gehe ich auf meine Yogamatte und mache erstmal meine Meditationspraxis. Und dann turne ich in der Regel im Sommer, wenn es schönes Wetter ist, gehe ich auch manchmal raus eine Runde laufen, aber in der Regel mache ich dann mein Yoga. Und manchmal mache ich dazwischen auch, das kommt mir ein bisschen drauf an, so ein bisschen Visualisierung, Journaling, das ist so zwischendrin. Und dann bin ich um 6:45, ich habe dann ungefähr 2 Stunden Zeit, um 6:45 stehe ich in der Küche am Herd. Dann wird nämlich Frühstück gekocht für die ganze Familie. Und dann essen wir zusammen und danach geht's unter die Dusche mit, mal so klassisch aus ayurvedischer Sicht, ne, das ist die Richtung, wo ich herkomme, irgendwie ganz viel Öl auf die Haut, was ich ganz doll brauche, um nicht durch die Decke zu gehen, sondern ein bisschen Erdung. Und dann mache ich mich fertig und dann gehe ich den langen Weg ins Arbeitszimmer und dann starte meinen Arbeitstag.
Um wie viel Uhr gehst du ins Bett?
Also meine Lieblingsuhrzeit ist so gegen 9, aber in der Regel wird es eher 9:30, manchmal auch später.
Okay, also du brauchst schon auch dann den Schlaf.
Ja, Definitiv, ja. Da gibt es auch, wir sagen im Ayurveda, es gibt da auch tatsächlich keine, also es gibt niemanden, der nur 5 Stunden Schlaf braucht, ja. Außer wir sind wirklich schon erleuchtet. Dann verbrauchen wir nicht so viel Energie im Kopf, aber wir brauchen alle diesen Schlaf, auch wenn viele nicht 7-8 Stunden schlafen tatsächlich.
Ja, weil ich finde das immer so spannend, dass so viele, es gibt ja diesen Hype so zum Frühaufstehen. Und ja. Wo ich immer denke, ja, ist cool, aber es ist nicht cool, wenn man nicht genug Schlaf dann bekommt, sondern wenn man nur um das frühe Aufstehen willens so früh aufsteht. Und dann, ja.
Nee.
Super, du hast ja gerade schon gesagt, du kommst quasi aus dem ayurvedischen Hintergrund und darüber wollen wir heute auch ganz viel sprechen. Du hast jetzt, beziehungsweise veröffentlichst jetzt in Kürze dein Buch. Magst du da einfach schon mal ein bisschen was drüber erzählen, worum es in dem Buch geht, und dann können wir auch direkt vielleicht in das ein oder andere Thema aus dem Buch eintauchen.
Ja, total gerne. Also es ist erstmal unglaublich aufregend, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise das zu veröffentlichen, so endgültig. Ne? Das muss man dann immer sich entschließen, das abzuschließen. Also ich habe, mein Schwerpunkt ist wirklich in der Umsetzung. Ich bin überhaupt nicht so klassische ayurvedische Mediziner oder Berater, sondern meine Absicht ist wirklich, wie kann man diese schlaue Wissenschaft, gesund in seinem Körper zu leben, wirklich super, super, super einfach in einem modernen Alltag leben. Wie, ich meine, bei uns ist es auch verrückt, ne? Wir haben 2 kleine Kinder, wir haben einen Hund, wir sind selbstständig und arbeiten auch tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig wenig. Wie kann man das machen, wenn man aber nicht 3 Stunden in der Küche stehen will und dann noch 5 Stunden irgendwelche Rituale ausführen will? Und das ist wirklich so meine Absicht mit dem Buch, das so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Wie kann ich das wirklich einfach machen, gut für mich und meinen Körper zu sorgen? Und das dahinterliegende Ziel ist, dass ich davon ausgehe, wenn ich wirklich in meinem Potenzial leben muss, ist es einfach echt funktional, wenn es mir körperlich gut geht. Weil sonst geht so viel Energie rein, in die Schulter tut weh, ich habe irgendwie einen Blähbauch, Kopfschmerzen, komme nicht aus dem Bett, habe Nachmittagstiefe, geht einfach so viel Reibungsverlust. Und wenn es mir aber gut geht, wenn ich wirklich in meinem physischen Optimum bin, dann kann ich halt voll durchstarten.
Total. Du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, dieses nicht aus dem Bett kommen zum Beispiel. Mhm. Da will ich ganz kurz nochmal an deine Morgenroutine anhaken. Ja. Was hilft dir dabei, aus dem Bett zu kommen? Um 4.44 Uhr?
Ja. Also ich handhabe das, also für mich, es kommt natürlich über die lange Jahre Praxis. Ne? Für mich ist es tatsächlich so, selbst wenn ich mal später ins Bett komme, das kommt natürlich bei mir auch vor, ich gehe nicht irgendwie immer um 9 oder manchmal auch früher ins Bett, sondern auch mal später. Für mich ist diese Routine am Morgen so unglaublich wichtig geworden, weil mein Tag einfach so unfassbar anders ist, dass ich selbst, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme, würde ich wahrscheinlich später auch schon als 4.44 Uhr, aber ich würde mir mindestens 1 Stunde wahrscheinlich oder mindestens 3/4 Stunde Zeit gönnen, bevor ich sozusagen Frühstück mache am Herd, um wirklich einmal für mich zu starten, weil der Unterschied einfach so unfassbar groß ist. Das heißt, das ist für mich echt Motor genug, um aus dem Bett zu kommen, wobei ich natürlich weiß, dass es viele gibt, denen das tatsächlich schwerfällt. Deswegen ist meine Philosophie, die Politik der kleinen Schritte in jetzt den Kursen oder im Buch, wenn es darum geht, es wirklich zu initiieren, wenn es mir schwerfällt, nicht von, ich stehe normalerweise immer um 8:30 auf und dann zu sagen, okay, stehe ich jetzt um 4.44 Uhr auf, weil die Dana sagt, das ist eine gute Uhrzeit, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich das langsam verschieben. Das hat dann auch wieder was mit dem Tages- und Schlafrhythmus zu tun. Und ich glaube, je erholsamer mein Schlaf ist, desto leichter komme ich eben auch hoch. Und das ist dann wieder das Problem am Tag vorher, wie war ich gestern und was hat das für einen Einfluss darauf, ob ich jetzt heute hochmotiviert irgendwie den nächsten Tag starte.
Ja, ich glaube, es sind ganz viele wichtige Punkte, die du gerade gesagt hast. Und vor allen Dingen dieses so in dem eigenen Tempo anfangen, sowas zu verändern. Yeah. Und nicht plötzlich von heute auf morgen, weil dann wartet auf jeden Fall da die Enttäuschung, dass es nicht funktioniert, yeah, und dann lässt man es sein. Also ja, total, total wichtig. Du hast jetzt dieses Buch, wie ist der Titel von dem Buch?
Dein Neuanfang mit Ayurveda.
Dein Neuanfang mit Ayurveda. Okay, wie fange ich neu an mit Ayurveda?
Ja. Also ein richtig großer Teil ist, den Druck und den Anspruch rauszunehmen. Es gibt die richtige Lebensweise. Also man muss jetzt ab sofort um 4.44 Uhr aufstehen und man muss immer warm und frisch und gesund kochen und man muss alle möglichen Gewürze und Kräuter eigentlich in- und auswendig kennen, um das überhaupt leben zu können. Und man braucht irgendwie alle möglichen Geräte wie Zungenschaber, Öl und so weiter. Das ist alles totaler Quatsch. Also der erste Schritt, das ist auch wirklich das ganze erste Kapitel im Buch, da geht es wirklich darum, nimm den Druck raus, nimm den Anspruch raus und fang an, erstmal den Standpunkt zu wechseln von, ich brauche jetzt irgendetwas, um das Problem, was ich bin, zu optimieren, damit ich endlich wieder, keine Ahnung, dünner bin oder dicker bin oder stabiler bin oder weniger Pickel habe oder nicht so viel Blähungen, hinzu, wie kann ich mir wirklich was Gutes tun? Und dann ist eine Folge davon in der Regel, dass es mir auch physisch besser geht, dass diese ganzen Ergebnisse auftauchen. Aber erstmal, wie kann ich meine innere Haltung wandeln, so dass es dass ich in der Absicht unterwegs bin, einfach mir was Gutes zu tun, wirklich ja. Seite an Seite mit mir diesen Weg zu beschreiten und nicht das Problem wegoptimieren zu wollen. Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste.
Ja. Wie bist du damals mit Ayurveda in Kontakt gekommen oder wie hast du Ayurveda für dich entdeckt?
Ich komme ja ursprünglich aus dem Yoga-Business. Ne? Wir haben ja 13 Jahre lang ein Yoga-Studio gehabt und Yoga-Lehrer ausgebildet und so weiter. Und als wir damals das Yoga-Studio eröffnet haben, 2005, glaube ich, war das. Da hatten wir eine Anfrage von einem Studio in Berlin, die gerne in Hamburg eine Ayurveda-Ausbildung anbieten wollten. Und dann dachte ich so, warum nicht? Die sagten, ihr könnt mitmachen und wir können dafür den Raum nutzen. Und da bin ich sozusagen direkt mal reingestartet. Ach, cool. So in der Yoga-Welt ist es halt dicht dran. Und ich sag mal, so liebe auf den ersten Blick. Wobei es tatsächlich dann bestimmt noch 10 Jahre gedauert hat, bis ich tatsächlich mit der Implementierung wirklich angefangen habe. Weil ich habe das dann direkt gestartet damals, aber ich hatte halt keine Anleitung, so wie wir das halt weitergeben, von wie kriege ich das wirklich in so einen Alltag integriert, ohne dass das so kompliziert wird. Und da hat es eine ganze Weile noch gebraucht, bis ich so meinen Weg dahin gefunden habe, dass es halt wirklich einfach ist und nicht so wahnsinnig verrückt. Ja.
Was bedeutet Ayurveda für dich?
Ayurveda bedeutet für mich, den Weg zu finden, wie ich den Körper, den ich in diesem Leben geschenkt bekommen habe, bestmöglich nähren kann, um mein Potenzial, worum es mir eigentlich geht, zu leben. Also wirklich das zu erschaffen, was ich möchte, was auch immer das ist. Für uns ist das spießige, progressive Vorstadtleben als sesshafte digitale Nomaden.
Du hast ja gerade gesagt, dass es darum geht, den Körper bestmöglich zu nähren, um das eigene Potenzial vollkommen leben zu können. Und ja. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil gerade so, ich sag mal so in dieser spirituellen Bubble ist es ja sehr viel im Kopf, sehr viel im Geist, ja. Sehr viel Meditation und sehr viel, ich sag mal, weg von dem Geerdeten, sehr, sehr viel weg vom Körper. Und ich glaube auch, am Ende fängt es beim Körper an, beziehungsweise der Körper ist, wenn es dem Körper nicht gut geht, es bedingt beides, ne? Sowohl den Geist als auch den Körper. Wir müssen halt beides nähren. Und wie können wir unseren Körper so nähren, dass wir da auch in unser ganzes Potenzial kommen?
Ja. Ich mag das ja wirklich so basic, wie es irgendwie geht, ne? Und aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass unser Stoffwechsel die Grundlage ist dafür, dass wir gesund leben können. Man sagt das sowas so eine absurd, ich bin kein Zahlenmensch, eine absurd hohe Zahl wie 95% aller Krankheiten, die es überhaupt gibt, haben ihren Ursprung in einem Stoffwechsel im Ungleichgewicht. Und Stoffwechsel im Ungleichgewicht bedeutet auch sowas wie, wenn ich regelmäßig pupsen muss oder Durchfall habe oder aufstoße oder Sodbrennen habe, das ist ein Stoffwechsel im Ungleichgewicht. Das heißt, es kann sein, dass aus regelmäßig Aufstoßen irgendwann Magengeschwür wird in 25 Jahren oder aus, ich habe irgendwie Verstopfungen und das bedeutet im Ayurveda, also wenn ich nicht jeden Tag 1 bis 2 Mal am Tag eine vollständige Darmentleerung habe, habe ich schon Verstopfung. Aber wenn ich das nicht habe, dann wird daraus vielleicht irgendwann mal Parkinson oder andere Nervenkrankheiten. Das heißt, es gibt sozusagen so einen Weg. Und wenn ich da ansetze, ist es so unglaublich einfach, weil der Körper, ich sage immer so gerne, die Weisheit liegt halt in den Zellen, der sagt einem alles. Wenn wir Durchfall haben oder Blähungen oder Bauchschmerzen oder so, das merken wir sofort. Und je mehr wir unser Bewusstsein schulen, desto leichter können wir das wahrnehmen. Das heißt, die Absicht mit dem Buch und auch in den Kursen ist wirklich zu schulen, einerseits die Tools auf der Inhaltsebene, also was brauche ich für eine Ernährungsstruktur mit Frühstück, Mittag, Abendessen, wie kann ich irgendwie das einfacher machen, dass ich frisch koche, aber nicht 3 Stunden in der Küche stehen muss, sondern dass es super easy integrierbar ist und wie schaffe ich das, dass mein Körper nachts wirklich super gut regeneriert, damit ich morgens gut aufstehen kann. Diese Tools zu lernen auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Intuition zu dem Körper wieder zu wahrzunehmen, wirklich zu lernen, zu spüren, ah ja, krass, okay, ich habe gestern das und das gemacht, deswegen stehe ich heute anders auf. Also es wirklich zu merken, weil dann entsteht nämlich sowas wie eine intrinsische Motivation, dass ich nicht denke, oh, das Lebensmittel darf ich nicht essen, weil Ayurveda sagt, das ist für mein Dosha nicht optimal oder für meine Konstitution, sondern es entsteht sowas wie, oh ja, krass, ich merke, mir geht's halt überhaupt gar nicht gut damit, das werde ich jetzt nicht mehr so oft machen. Und dann können wir nämlich anfangen, uns, so wie wir mit uns selber sind, bezogen auf Ernährung, wirklich so zu sein, dass es nicht Verzicht bedeutet. Dann trinke ich vielleicht nicht das dritte Glas Wein oder das zweite Glas Wein oder esse irgendwie noch das fünfte Stück Schokolade, nicht weil ich denke, oh, ich sollte jetzt aber besser damit aufhören, sondern weil ich denke, okay, ich bin nicht bereit, das gute Gefühl von morgen zu investieren oder herzugeben nur für das nächste Stück Schokolade. Und dann wird es ganz leicht, denn es ist super einfach.
Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, wo ich in meinem Leben herausgefunden habe, dass das einer der größten Game Changer gewesen ist, und zwar diese kurzfristige Lustbefriedigung, ja, nicht einzutauschen gegen meinen langfristigen Gewinn. Und ich glaube, dass es, ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat und für sich aufgelöst hat, dann gewinnt man so viel Power für das eigene Leben, weil ich finde, unser Gehirn oder unser Körper ist da manchmal dann auch so ein kleines Missstück, beziehungsweise auch wenn Bakterien in unserem Darm sind, die halt sagen, wir wollen den Zucker jetzt.
Ja.
Dass man da, wie du sagst, einfach so ein Bewusstsein für entwickelt. Ja, du hast vielleicht gerade dieses Gefühl in dir, diese Lust, das jetzt zu essen. Aber wie du gerade gesagt hast, der Preis dafür ist, dass du dich morgen schlecht fühlst, dass du vielleicht auch auf einer mentalen Ebene ein Versprechen dir selber gegenüber brichst, was auch einfach nicht cool ist, deswegen du dich zusätzlich noch nicht gut fühlen wirst. Ja. Und was ist da dein Mittel oder wie hast du das für dich aufgelöst, dass du eben genau das, was du gerade gesagt hast, nicht mehr machst? Also dass du nicht diese kurzfristige Freude, die du nur für diesen einen Moment hast, aber dafür alles andere. Ich sage immer so ein gutes Beispiel, um das immer nochmal anders darzustellen, nicht mit Essen, ist so dieses Kreditkartenphänomen, dass man denkt, ich will jetzt die Schuhe und du kaufst jetzt die Schuhe mit der Kreditkarte, aber du kriegst die Rechnung halt in einem Monat und dann ärgerst du dich. Und das ist dann dieses, dass man sich darüber bewusst wird, so der Preis ist am Ende höher als das, was du jetzt gerade an Freude bekommst. Und das ist bei mir im Leben halt auch so cool, also so ein ganz anderes Selbstbewusstsein sich für mich auch dadurch entwickelt hat. Mhm. Nicht immer sofort zu sagen, ich will das jetzt und ich gebe es mir sofort, sondern manche Dinge zu sagen, mir ist es viel mehr wert, es später zu bekommen. Wie hast du das für dich aufgelöst oder was hilft dir da?
Ja, das wollte ich gerade relativieren. Also aufgelöst würde ich jetzt, ich bin nicht komplett ausgestiegen aus dem Instant Gratification Problem, so das würde ich nicht sagen. Aber ich sehe das genauso. Wir haben die Tendenz, so auf Pump zu leben, ne? Also nicht finanziell, aber so, wir leben von heute auf Pump von morgen. Also wir verbrauchen heute die Energie von morgen. Und für mich ist es einfach unglaublich wertvoll gewesen, mir Dinge endlich zu erlauben. Weil ich würde von mir behaupten, das fragen wir alle so, wie ernährst du dich denn? Also jetzt, ne, so nach ayurvedischen Prinzipien, bist du da total streng? Und dann würde ich immer sagen, naja, kommt drauf an, wie man es sieht, weil, ja, streng ayurvedisch im Sinne von, es gibt keine Verbote. Also ich bin ein Allesesser und trotzdem esse ich irgendwie zu, keine Ahnung, 90% glutenfrei und keine Tierprodukte und so weiter. Aber ich esse halt eben auch mal ein Würstchen irgendwie, wenn gegrillt wird, oder irgendwie Kuchen, oder trinke auch mal einen Sekt. Und das war für mich ein riesen Gamechanger, dass wirklich, weil ich nicht mehr gegen mich arbeite, um mich optimieren zu müssen, sondern mit mir arbeite, da sowas entsteht wie, okay, ich darf die Schokolade essen, weil ich sie essen darf, brauche ich sie nicht mehr. Weil das Problem ist ja, dass wir, wenn wir uns diese ganzen Dinge verbieten oder uns das so wahnsinnig eng machen im Kopf, nicht auf einer Basis von, weil mir es dann besser geht, sondern weil wir irgendwie denken, wir sind so triebgesteuert oder sind so unkontrolliert oder undiszipliniert, dass wir das irgendwie eindämmen müssen, diesen inneren Wahnsinn, dass wir dann im Grunde gegen uns arbeiten. Und für mich war das tatsächlich die Erlaubnis zu sagen, so, ich darf alles essen. Ich habe auch schon streng vegan gelebt und streng glutenfrei gelebt und also streng vegetarisch, ganz, also alles sehr dogmatisch. Das ist eher so meine Natur. Ich komme eher so vom Dogmatismus. Und für mich war wirklich der Trick, wenn man es Trick nennen kann, mir bestimmte Dinge auch zu erlauben, weil dann ist es für mich leichter, die Kraft zu entwickeln, wie du das gerade sagtest, zu wählen, das nicht zu tun, weil dann ist es nicht dieser innere Widerstand von ich würde aber so gerne, weil ich nicht darf. Das ist ja so ein klassisches Phänomen, ne? Wenn ich nicht darf, dann geht's halt irgendwie in die andere Richtung los. Wenn ich aber sowieso darf, dann brauche ich gar nicht so viel.
Ja. Was können wir denn für unseren Stoffwechsel Gutes tun? Also wie können wir einfach richtig toll verstoffwechseln?
Ja, das ist so schön gesagt. Also eine der wichtigsten Dinge ist, Mahlzeiten zu essen, wenn Mahlzeiten angesagt sind, und dann nicht zu essen, wenn eine Mahlzeitenpause angesagt ist. Das ist so unglaublich wichtig in einer Welt, wo Nahrung immer verfügbar ist. Wir mit einem Kaffee to go, einem Croissant oder die gesunde Variante mit einem Smoothie und einem Apfel und einer Handvoll Nüsse durch die Gegend ziehen, sind wir irgendwie permanent in einem... Irgendwie permanent schieben wir irgendwas in den Mund rein. Und das ist für den Stoffwechsel unglaublich schwierig. Es gibt ja dieses schöne Reisbeispiel, was tatsächlich auch im Buch vorkommt. Das ist so, als würdest du Reis kochen, also nimmst irgendwie, keine Ahnung, einen Becher Reis und zwei Becher Wasser, so wie man das macht, kochst das Ganze und stellst aber 3 Minuten später fest, so, ach, ich glaube, ich brauche doch mehr. Wirfst nochmal eine Handvoll Reis rein und kippst nochmal kaltes Wasser nach. Dann machst du 10 Minuten später, jetzt kommen noch Freunde zu Besuch, ich tue nochmal ein bisschen Reis rein und tue nochmal ein bisschen Wasser rein. Kann man sich vorstellen, es gibt eine unglaublich eklige Pampe von verkocht und noch nicht gekocht und so, das ist ja ungenießbar. Und das ist das, was in unser Bauch passiert. Also unser Körper braucht die Möglichkeit, die Chance, wirklich eine Mahlzeit zu bekommen. Dann braucht er ein bisschen Zeit, um die zu bearbeiten. Und dann sagt er dir Bescheid, wenn er wieder bereit ist für die nächste. Und wie macht er das? Durch Hunger. Es ist so schlau. Der sagt, ey, ich bin jetzt wieder bereit, wir können die nächste Ladung verarbeiten. Dann tust du wieder was rein und dann kann er wieder arbeiten und dann ist die nächste Mahlzeit. Das heißt, diese Nahrungsmittelpausen sind unglaublich wichtig. Deswegen ist auch der Ansatz vom Anfang, wenn wir irgendwie in den Kursen oder auch im Buch anfangen, guck mal, dass du erstmal genau das gleiche weiter isst, was du jetzt isst. Und wenn das Pizza und Weißmehl und Rotwein, alles fein, aber guck mal, dass du dir einfach erstmal diese Pausen dazwischen gönnst und guck mal, wie es dir damit geht. Und die größte Pause ist von der letzten Mahlzeit bis zur ersten. Da wünscht sich Ayurveda 13 Stunden. Wenn wir jetzt aber irgendwie abends um 10 noch unser Steak essen, wird das halt schwer wahrscheinlich. Genau, aber das ist so einer der Kernaspekte.
Was bei mir sofort kommt, sozusagen als Frage, haben wir vielleicht dieses Hungergefühl verloren? Also kennen wir eigentlich noch Hunger?
Ja.
Wirklich?
Ja, super, super gute Frage. Ich glaube, viele von uns eben nicht. Ich glaube, viele von uns, wir haben das echt verloren. Einfach dadurch, weil wir ständig das essen. Ja. Und dann trainieren wir im Grunde unser System auf Appetit.
Genau.
Genau, das heißt, dass wir immer, wenn wir Appetit haben, denken, jetzt habe ich Hunger.
Genau.
Und das auch tatsächlich im Sprachgebrauch, das ist tatsächlich was ich mit meinen Kids auch trainiere, immer wieder zu fragen, hast du Hunger oder ist das Appetit? Ist das Hunger oder ist das Appetit? Um zu gucken, was ist das wirklich, was das da ist? Und das wieder zu üben, ist wirklich eine Herausforderung, weil da natürlich auch eine ganze Menge so mental-emotionale Aspekte mit reinspielen, ne, die uns dann halt doch zu was auch immer greifen lassen wollen. Das ist eben ein großer Teil von der Arbeit, die wir, finde ich, machen müssen, wenn wir wirklich ins Gleichgewicht kommen wollen, weil sofort die Dämonen auftauchen, wenn ich jetzt sage, alles klar, super cool, mache ich jetzt mit dem Snacken? Ich mache jetzt, wenn man sagt, so zwischen 3 bis 5 Stunden Essenspause zwischen den Mahlzeiten, mache ich jetzt. Und dann sind aber 2 Stunden vergangen und ich denke so, oh, jetzt. Mindestens eine Handvoll Nüsse oder Schokolade oder das Stück Kuchen, was mein Kollege mitgebracht hat. Und dann zu gucken, okay, was ist das eigentlich? Und da wird's halt für die meisten herausfordern, ob das jetzt am Nachmittag, Vormittag oder am Abend auf dem Sofa ist. Und da kommen halt ganz viele Sachen, spielen Sachen mit rein von, wofür will ich mich eigentlich belohnen? Weil gerade abends auf dem Sofa ist das oft sowas wie so, ich habe den Tag geschafft. Und da kannst du mit noch so vielen Gewohnheitstrainingstools, die auch toll sind, rangehen. Aber wenn du ein Leben dir erschaffen hast, wofür du dich belohnt haben musst, dass du den Tag geschafft hast, dann müssen wir halt nochmal an einer ganz anderen Ebene anfangen zu gucken. Da kriegst du das nicht über, du isst jetzt das richtige Nahrungsmittel für deine Konstitution geregelt.
Super wichtiger Punkt. Ich würde da gerne einmal kurz reintauchen, weil ich kann mir gerade vorstellen, dass viele zuhören und sagen, ja, ist doch voll gut, wenn ich den Tag geschafft habe, ne? Und was du ja gerade meinst, also ist das, genau da fängt quasi das Problem an, sozusagen an der inneren Haltung, das Leben als etwas zu sehen, was man irgendwie schaffen muss. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Kampf und es ist anstrengend und es ist irgendwie hart und am Ende liegt man dann irgendwie auf dem Sofa und denkt sich so, wieder ein Tag geschafft, so ungefähr, so check. Was würdest du da empfehlen? Wie kommt man da raus? Also wie beendest du deinen Tag? Was denkst du abends, wenn du auf der Couch liegst?
Ich habe die Tendenz, nicht so oft auf dem Sofa zu landen. Ich bin eher so der hibbelige Typ. Ich gehe vor und mache direkt ins Bett. Aber ich beende tatsächlich meinen Tag super gerne mit einem Gedanken daran, was mich erfüllt hat. Also was von dem nicht habe ich geschafft im Sinne von Gott sei Dank gemeistert. Ich habe alle Kinder zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Termin abgeliefert und irgendwie niemand hat sich das Knie aufgeschunden und die Nahrung war auch in Ordnung so, sondern eher so was hat mich erfüllt? Was war vielleicht ein Ergebnis, was ich produziert habe, was ich mir lange vorgenommen habe? Also wirklich in einer anderen, das ist, glaube ich, eine innere Haltung. Das ist ja die ganze Arbeit, die du auch machst, wirklich eher in der Form von Dankbarkeit zu leben und nach vorne raus mir das Leben zu erschaffen, was ich mir wünsche, anstelle von das Leben rennt irgendwie auf mich zu und ich versuche nur sozusagen die Bälle zu nehmen und irgendwie hinter mich zu bringen und dann abends erschöpft auf dem Sofa zu landen. Also das ist so wirklich, und ich glaube, das ist ein Training. Ich bin gerade schwer verliebt in die ganze Arbeit von Brené Brown, die in ihrer Forschungsarbeit irgendwie aus dem ganzen mentalen Bereich sagt, dass Dankbarkeit ist eben nicht eine Haltung, sondern es ist halt ein Training. Also wir müssen es halt trainieren. Und wenn wir aus Dankbarkeit anfangen, den Tag zu betrachten oder auch grundsätzlich unser Leben zu betrachten, dann ist es für mich zumindest so, dass relativ schnell sichtbar wird, welche Dinge in meinem Leben da sind, für die bin ich nicht dankbar, die will ich da gar nicht haben. Und da ist meiner Meinung nach die Arbeit dann, wenn ich wirklich eine andere Form von Leben mir wünsche, da wirklich dann von vorne raus zu erschaffen, okay, ja, jetzt ist vielleicht gerade eine Krise in der Partnerschaft oder vielleicht ist es nicht wirklich der Job, der mich erfüllt und so. Das ist jetzt vielleicht auch okay, aber dann wirklich das in die Hand zu nehmen und zu sagen, vielleicht ist es aber in ein paar Monaten, in 2 oder 3 Jahren oder 4 oder 5 Jahren anders und dann den Weg dahin einzuschlagen, weil dann kann ich zwar abends auf dem Sofa, habe ich vielleicht die gleichen Dinge gemacht, die Kinder richtig weggebracht und das Essen auf dem Tisch gehabt und so, aber dann habe ich vielleicht einen Schritt getan, der mich in die Richtung bringt, wo ich gerne hin möchte und dann kann ich das Ganze in einem erfüllten Zustand tun und das macht, glaube ich, einen Riesenunterschied.
Ja, absolut. Wie können wir noch besser lernen, Appetit von Hunger zu unterscheiden? Also das ist ja, ich glaube, was du gerade schon gesagt hast, ist einfach so wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass hinter Appetit so häufig so viele andere Gründe stecken als Hunger. Ja. Wie gibt's da irgendwie was? Also klar, einfach bewusster natürlich mitzuwerden, aber wie fange ich an, diesen Appetit richtig einzuordnen und tatsächlich zu sehen, was dahinter steckt?
Also ich würde tatsächlich sagen, es ist die Arbeit mit Mahlzeitenpausen. Mhm. Das ist wirklich, Es ist wirklich so absurd einfach, dir vorzunehmen, ich esse jetzt Frühstück. Das ist natürlich für viele auch schon mal eine Herausforderung, nicht irgendwie, keine Ahnung, mit einem Kaffee to go irgendwie vom Bäcker zur Arbeit zu rennen, sondern wirklich sage ich, ich esse jetzt Frühstück und ein Mittagessen und ein Abendessen. Aber dann zu mir zu überlegen, okay, ich mache wirklich eine Pause. Und ich erinnere mich gut daran damals, als ich das allererste Mal mit Ayurveda in Kontakt gekommen bin, vor vielen, vielen Jahren, da war das tatsächlich für mich eine der größten Schwierigkeiten, die ich auch nicht, ich habe die nicht transformiert bekommen damals. Das hat lange gedauert, bis sozusagen in den letzten Jahren, weil wenn ich das mache, wenn ich mir wirklich vornehme, eine Mahlzeitenpause zu machen, dann komme ich definitiv an die Grenze zu denken, so, ich würde jetzt gerne was essen. Und dann zu gucken, okay, würde ich jetzt, also wie viele Stunden ist das her? Was sagt mein Bauch dazu? Habe ich Lust auf, keine Ahnung, einen Eintopf? Oder habe ich Lust auf Schokolade? Ist auch ein bisschen verdächtig dann, wenn es eher Dinge sind, die mich nicht nähren würden, sondern eher vielleicht dysfunktional sind. Ist schon mal ein guter Fingerzeig. So, worauf habe ich Appetit? Und dann damit zu sein. Und dann ist, glaube ich, ein wichtiges Tool, damit wirklich liebevoll umzugehen. Also wirklich zu denken, so, okay, oh, ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich eher Appetit oder es ist vielleicht jetzt eher Hunger. Ich weiß nicht, aber Schokolade muss ich jetzt erstmal essen, da kann ich weiterdenken. Und was ja dann ansetzt, ist, dass wir uns dafür entwerten, dass wir jetzt die Schokolade doch gegessen haben. Das heißt, dass wir irgendwie denken, ich bin so doof oder ich bin so scheiße, wie undiszipliniert kann man eigentlich sein. Dann spielt da ganz viel Scham rein bei vielen, so dass ich, alle anderen schaffen das bestimmt, nur ich nicht, so wie unangenehm. Und da wirklich mir zu erlauben, liebevoll mit mir zu sein und zu denken, okay, das, was mich zur Schokolade greifen lässt, ist nicht so ein, keine Ahnung, ein undiszipliniertes, unkontrollierbares Etwas, was in mir wohnt. Das ist eine tiefe Verletzung, die aktuell zutage kommt, die ich versuche zu betäuben. Das ist irgendeine Form von Gewohnheit oder von Gefühl, Bewältigung aus der Vergangenheit, die mich eben das nicht unterscheiden lässt, ist es Hunger oder Appetit. Das heißt, das erstmal wertzuschätzen und zu honorieren, dass da ein kleines Kind in mir sitzt, was wahrscheinlich gerade nicht anders weiß, als zur Schokolade zu greifen und eher dieses Kind in den Arm zu nehmen und so, okay, isst du mal die Schokolade, wir überlegen mal weiter, was das sein könnte und vielleicht in 2, 3 Wochen ist es nur noch ein halbes Stück oder es ist vielleicht dann erstmal eine Nuss und dann irgendwann wird es einfacher. Das heißt wirklich, die Haltung, die braucht es halt total.
Absolut, ja. Und ich glaube auch, dass es hilft, wie du gerade auch gesagt hast, da liebevoll hinzugucken, weil in dem Moment, wenn wir uns entwerten, dann wird es ja immer nur noch schlimmer. Also dann brauchen wir noch mehr Schokolade, weil wir uns noch mehr nehmen. Und das ist ja dann so dieser vicious circle, in dem man, also dieser Teufelskreis, in dem man dann irgendwann drin ist. Ja. Wie bist du da für dich rausgekommen? Was hast du da gemacht?
Es ist super schwierig zu beantworten, eine Frage, weil das ein so komplexer Prozess ist, ne, auf so unterschiedlichen Ebenen irgendwie. Natürlich ist die Meditationsarbeit total wichtig. Natürlich ist es die Bewegungseinheit für mich am Morgen ist total wichtig, weil das ist sowas wie die Intelligenz der Zellen morgens einmal anknipsen, weil dann treffe ich gesündere Entscheidungen, als wenn ich irgendwie ne, direkt irgendwie aus dem Schlaf an meinen Kaffee und dann irgendwie ins Büro, dann geht man irgendwie in diesem niedrigen Energiemodus einfach weiter. Das ist halt wichtig. Ja. Auch die Gespräche mit meinem Mann darüber irgendwie, ne, so was lässt mich essen oder was will ich eigentlich essen? Dann natürlich auch das Training auf der Inhaltsebene, das heißt zu gucken, wie fühle ich mich nach welchen Nahrungsmitteln, ne, wenn ich irgendwie so einen ayurvedischen Eintopf esse, wie fühle ich mich danach im Verhältnis zu, wenn ich eine Pizza esse oder wenn ich irgendwie eine Tafel Schokolade esse? Da wirklich, das ist für mich wirklich ein ganz, 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 im Grunde langsamer Prozess und deutlich tiefgehender Prozess, da so rauszufinden. Und was für mich einen riesen, riesen Unterschied gemacht hat, ist den Standpunkt zu wechseln. Weil ich war jahrzehntelang unterwegs und ich bin zu dick und ich muss irgendwie diesen Körper kontrollieren lernen. Also, und es ist so schlimm, ich versuche, keine Ahnung, das wegzulassen und das wegzulassen und das wegzulassen und nichts hat einen dauerhaften Effekt. Es war wie so ein ständiger Widerstreit gegen diesen Körper, der irgendwie gegen mich arbeitet. Und das zu ändern, wirklich rauszufinden, so, nee, das stimmt nicht. Der arbeitet mit mir, wirklich. Der wirklich, wirklich, wirklich. Der arbeitet mit mir. Und da reinzufühlen und reinzufinden, das war für mich ich würde sagen, sehr spiritueller Prozess, also wirklich da reinzugehen, irgendwie dieses, im Grunde ist es sowas wie Selbstentwertung, Selbsthass könnte man das sagen, ist irgendwie ein großes Wort, wirklich nach und nach aufzulösen und mit Liebe zu heilen, wirklich, weil da natürlich steckt dann eine ganze Menge Schmerz und Erfahrung aus der Kindheit dahinter, wobei ich jetzt nicht, wie es ja auch einige haben, irgendwelche ganz furchtbaren, traumatischen Erfahrungen. Ich würde sagen, ich hatte eher wahrscheinlich eine behütete, glückliche Kindheit, aber wir können ja aus allen möglichen Erfahrungen unser persönliches Drama spinnen. Und ich habe das halt eben mitgenommen und das war immer wie ein Kampf. Und deswegen liegt mir das auch so sehr am Herzen, wirklich zu mir zu finden, in meinen Körper zu finden. Weil ja, ich habe immer noch nicht die Oberschenkel, die, keine Ahnung, der Heidi Klum hat oder die jetzt irgendwie aus einem Schönheitsideal, die vielleicht mir rein visuell besser gefallen würden, aber es sind meine Oberschenkel, das ist schon okay, dass die so sind. Und das ist ein unglaubliches, für mich war das ein unglaublich tiefgehender Prozess und auch wahnsinnig wertvoll für überhaupt mir auch diese Freude dann da drin zu erlauben.
Ja. Wie denkst du heute über deinen Körper?
Ich finde den großartig. Also ich bin tatsächlich, meine Mutter hat jetzt auch ein Kind bekommen, ich habe 2 Kinder bekommen, ich finde es unglaublich, was dieser Körper so kann, so. Und eine Arbeit, in der ich immer noch auch drinstecke, sondern weil mein Schönheitsideal in Anführungsstrichen wäre ein anderes. Und ich kenne das auch, wenn ich wenn ich in einem Ungleichgewicht komme, wenn ich irgendwie einen scheiß Tag habe oder irgendwas Blödes passiert ist und ich irgendwie in so einen Gedankenkreis komme, wie ist alles doof und ich habe sowieso nicht drauf und ich bin ganz furchtbar und schlimm und schlecht, dann packe ich den Körper da auch mit rein in das gleiche Päckchen, dann finde ich den halt irgendwie auch doof. Aber da einfach grundsätzlich zu denken, so, ey, das ist dieser, der trägt mich jeden Tag durchs Leben, der ist auch vor allem so krass stabil geworden. Ich war früher ständig krank mit Mandelentzündung und Magenschleimhautentzündung und immer flach gelegen, Erkältungskrankheiten und ich bin so gut wie gar nicht mehr krank. Deswegen ist es so interessant, dass ich heute so leicht, ich bin echt so gut wie gar nicht mehr krank. Ich bin super dankbar dafür, dass der mir diese Erfahrungen ermöglicht. Und es gibt tatsächlich bestimmte Bereiche, über die ich lange eine negative Meinung hatte, weil der ist eher instabil. Ich bin mit einer eher schwachen Konstitution ausgestattet. Und da hatte ich lange eine fette Meinung drüber. Der ist so ungerecht. Das finde ich total blöd. Der sollte irgendwie anders sein. Und mittlerweile weiß ich, und dafür bin ich echt dankbar, dass genau diese Instabilität mir überhaupt ermöglicht, zum Beispiel diese ganzen Erfahrungen zu machen, jetzt hier zu stehen und das erleben zu können. Weil wäre der immer gesund gewesen und fit und schlank und toll, hey, wäre ich diesen Weg nicht gegangen. Und dafür bin ich einfach total dankbar. Und das ist echt eine andere Perspektive dann.
Ja. So schön. Das ist ja auch so die Kernessenz von meiner Arbeit, dass ich immer sage, so, du hast deine Geschichte, um damit andere Menschen zu heilen. Und wenn du als super krasse 50 Kilogramm Sportlerin auf die Welt gekommen wärst, dann würdest du jetzt hier mit mir nicht reden. Und könntest deine Geschichte teilen, hättest das Buch geschrieben, würdest den Kurs machen, hättest dich da reingefuchst, würdest dieses alte Wissen modern transformieren können. Das ist ja alles so, das ist ja so wertvoll und das ist ja nur, ist ja bei mir genauso. Ich mache die Arbeit ja heute nur, weil ich diese ganzen Sachen erlebt habe und weil ich genauso da drin war. Und deswegen sehe ich es genau wie du, da diese Dankbarkeit drin zu finden und diesen Sinn dahinter zu finden, ist einfach so schön. Ich habe ja immer so Abschlussfragen, die ich jedem von meinem Gast oder meiner Gästinnen frage im Podcast. Und die Frage ist, du stellst dir vor, wir treffen uns wieder in ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Wir sind zwei super süße Omis und unser Leben, dieses Leben neigt sich aber dann langsam dem Ende zu. Und es gab aber leider ein technisches Problem und dein Podcast ist weg, deine Bücher sind weg, deine Kurse sind weg, deine Website existiert nicht mehr. Und ich würde jetzt zu dir sagen, Dana, es tut mir super leid, ups, alles weg. Aber ich habe hier einen weißen Zettel für dich und einen Stift und du kannst jetzt auf diesen weißen Zettel mit diesem Stift 3 Weisheiten schreiben, 3 Dinge, wenn sonst nichts von dir in Erinnerung bleiben würde. Was würdest du der Welt mitgeben wollen?
Ich habe mich willentlich nicht vorbereitet auf diese Fragen. Gut, Matthias hat vorhin noch gefragt. Ich glaube, die erste Botschaft wäre, du hast nur ein Leben. Vergeude das nicht. Wirklich, vergeude das nicht. Das wäre die erste Botschaft. Die Antwort auf alle Fragen ist Liebe. Und mach dir eine geile Zeit.
Ja. Mega, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und wir haben ja vorhin so viel über Dankbarkeit gesprochen. Wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
Ich bin gerade total dankbar für meine Familie. Wir machen da, glaube ich, gerade so den nächsten Schritt. Ich habe ja 2 Kinder, einen Sohn, der ist 11 und eine Tochter, die ist 7. Und wir haben immer einen Familienabend und wir haben jetzt angefangen, da Dankbarkeitsrunden einzuführen. Und ich habe festgestellt diese Woche, dass wir einfach als Familie so viel teilen und durch unsere Weiterentwicklung, die auch ganz ehrlich die letzten 10, 20 Jahre auch oft voller blutiger Knie und Tränen und Szenen waren, die ich nicht wiederholen möchte, haben wir aber haben Matthias und ich irgendwie, glaube ich, schon auch inklusive aller Fragen, die wir übers Elternsein immer wieder haben, einen Rahmen geschaffen, der einfach wirklich den Kindern ermöglicht, weiß ich nicht, so, wie kann man das denn sagen, mündige Menschen zu werden oder wache, authentische, selbstliebende Menschen zu werden irgendwie. Und das ist was mich gerade irgendwie total bewegt, irgendwie wirklich in so einen Frieden zu finden, auch als Eltern. Das ist irgendwie auch immer eine Herausforderung, ne, damit zufrieden zu sein, wie man da so ist. Ja, das berührt mich gerade total.
Voll schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich kann das gut nachempfinden, weil ja, ich bin ja auch gerade Mama geworden und das ist der größte Auftrag, den man, glaube ich, jemals in seinem Leben bekommt.
Ja.
Dana, danke von Herzen für dieses wunderschöne, ehrliche, offene Gespräch. Ich glaube, da haben jetzt ganz viele, die zugehört haben, sehr viel für sich mitnehmen können. Und ich packe alle Links in die Shownotes. Dein neues Buch erscheint am 20.03. Ich hoffe, dass es ganz, ganz vielen Menschen helfen wird und begeistern wird. Und danke, danke, danke für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute, nur das Beste und schön, dass es dich gibt.
Vielen, vielen, vielen Dank. Und danke, dass du ein so riesengroßer Türöffner bist. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, weil wir sind ja irgendwie in einer ähnlichen Arbeit unterwegs und ich finde es einfach unglaublich wertvoll. Es ist so wie, du gehst so voraus in der deutschsprachigen persönlichen Weiterentwicklungsszene und machst das Tor auf für uns, die dann reinfolgen können und dann das so viel leichter haben. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank.
Sehr schön. Danke. Ich danke dir. Alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass dir das Interview gefallen hat, dass du ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen konntest, dass du nochmal mehr in die Dankbarkeit für deinen Körper gekommen bist, dass du dir darüber bewusst wirst, was für ein Wunder dein Körper ist und dass du vielleicht dieses Interview auch für dich nochmal zum Anlass nehmen kannst, noch besser für dich zu sorgen und ja, wirklich in deine Kraft zu kommen. Du findest alle Links wie immer zu dieser Folge in den Shownotes hier vom Podcast. Und ich freue mich, wenn du bei Instagram vorbeischaust, bei @LauraMarlinaSeiler und mir deine Gedanken dalässt unter dem Post von heute. Und ja, ich bin jetzt gerade mit meiner Familie auf Hawaii und wir machen hier eine kleine Auszeit und ja, eine kreative Auszeit, die wir sehr genießen. Und auf Instagram nehme ich dich natürlich auch so ein bisschen mit in alles, was wir hier erleben. Und ich freue mich, ja, wenn du uns da ein bisschen begleitest und wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Danke, dass du hier diesen Podcast unterstützt, dass du zuhörst. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir hier eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt und mir schreibst, was der Podcast vielleicht in deinem Leben verändert hat. Genau, und eine Sache noch. Im Higher Self Home ist der Fokus in diesem Monat gerade Money Mindset und Manifestation. Und falls du gerne mehr in die Fülle kommen möchtest, an deinem Geld-Mindset arbeiten möchtest, dann schau auf jeden Fall in diesem Monat im Higher Self Home vorbei. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn ich dich da auch weiter irgendwie begleiten darf und unterstützen kann auf deiner Reise. In diesem Sinne, Aloha und fühl dich von Herzen umarmt, deine Laura.